Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Gerade wollte man noch was über den Krieg im Nahen Osten lesen. Plötzlich kommt dann aber dieser Gedanke, eigentlich brauche ich ja noch eine neue Gardinenstange. Und die Fenster, die müssen ja auch mal wieder geputzt werden. Und überhaupt Sport. Ich muss unbedingt joggen gehen, einfach ein bisschen Me-Time. Das ist jetzt eines von vielen Beispielen, nicht nur für fortgeschrittene Ablenkungsfähigkeit heutzutage, sondern auch für bewusste oder unbewusste Vermeidung. In einer Studie der Uni Oxford in über 40 Ländern gaben im vergangenen Jahr fast 40% an, Nachrichten manchmal bewusst zu vermeiden, weil sie zu sehr aufs Gemüt schlagen. Vor der Pandemie waren das noch unter 30%. Und das Umfrageinstitut YouGov hat mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung herausgefunden, dass nur noch rund die Hälfte der Internetnutzenden in Deutschland angibt, sehr interessiert an Nachrichten zu sein. Auch dieser Wert war vor einigen Jahren höher. Wenn die Last immer neuer und erdrückender Nachrichten zu groß scheint und die Möglichkeiten, etwas zu verändern, zu klein, dann kann man schon mal überfordert sein von der Weltlage. Forschende an der Uni Toronto, um Ihnen noch eine Studie zu nennen, haben herausgefunden, dass Menschen sich psychologisch vor Nachrichtenkonsum schützen, dann aber auch weniger geneigt sind, sich politisch zu engagieren. Was bedeutet das für die Demokratie? Trifft die Beobachtung der Überforderung in der heutigen Zeit überhaupt zu? Und wenn ja, was sind die Motive für eine Abwendung? Sollte man sich diesem zu viel an Welt entziehen, um geistig gesund vielleicht selektiv partizipieren zu können als Bürgerin oder Bürger? Oder ist dieses selektive Partizipieren an sich auch ein Problem, weil man die eigene Verstricktheit in die Zustände der Welt leugnet? Diese Fragen wollen wir jetzt aus zwei Perspektiven beleuchten, einer demokratietheoretischen und einer emotionsphilosophischen. Und dafür darf ich die beiden Gesprächspartner hier im Studio begrüßen. Das ist zum einen Jan Slaby. Er lehrt und forscht als Professor für Philosophie des Geistes und Philosophie der Emotionen an der FU Berlin. Und in einem neuen Forschungsprojekt will er sich dem Ungefühlten widmen. Und einen ersten explorativen Essay dazu hat er verfasst mit dem Titel »Das Ungefühlte – Affektivität und Wirklichkeit in Zeiten der ökologischen Katastrophe«. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, freue mich sehr.
Und mit am Tisch sitzt auch Wolfgang Merkel. Er war lange Jahre Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und ist Senior Fellow am Democracy Institute in Budapest. Er hat jüngst sich sehr spezifisch den Begriff der Resilienz in Demokratien angeschaut. Sein neuestes Buch trägt den Titel »Im Zwielicht – Zerbrechlichkeit und Resilienz der Demokratie im 21. Jahrhundert«. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Reklame.
Gerne, gerne. Wenn wir vielleicht mal einsteigen mit Ihren persönlichen Beobachtungen. Als wir die Sendung geplant haben, muss ich dazu sagen, war der Aufmerksamkeitszyklus für den Angriffskrieg in der Ukraine am Abflauen. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation mit dem Krieg im Nahen Osten. Da gibt es eine sehr hohe Anteilnahme, sehr hohe Polarisierung. Aber dennoch würde ich gerne den Blick weiten auf das Verhalten gegenüber weltweiten Krisenlagen. Und vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Herr Slaby. Diese Überforderung, erleben Sie die selber auch?
Ja, ich denke, das gibt's wirklich. Es ist natürlich auch eine unglaubliche Krisendichte, Krisenballung in den letzten Jahren, seit Covid oder auch schon vorher, Brexit, Trump, Rechtspopulismus, Wirtschaftskrise vorher. Und jetzt Kriege, Umweltkatastrophen, die sich verschärfende Klimakrise. Es wird immer mehr und die Probleme haben ja einen ganz besonderen Charakter. Die meisten davon sehen unlösbar aus, sind wahrscheinlich zunächst einmal nicht, auf jeden Fall keine einfachen Lösungen zuführbar. Das heißt, Überforderung ist angezeigt. Ich sehe aber auch, bin jetzt kein Soziologe, ich mache keine Umfragen. Ich sehe im persönlichen Umfeld auch das Phänomen, dass Leute eher tief reingehen in manche Problemfelder, was ja heute auch möglich ist. Man findet mit wenigen Klicks im Internet Informationen, Hintergründe über alle möglichen Konstellationen. Ich kenne Leute, die ja quasi Militärexperten geworden sind seit Ausbruch des Ukraine-Krieges und die dann sozusagen für sich entscheiden, dass es wichtig ist, informiert zu sein. Das ist natürlich oft beschränkt auf ein relativ kleines Segment. Die Überforderungsdiagnose ist so ein bisschen oberflächlich. Ich finde, das ist nachvollziehbar, klar. Aber ob das jetzt eine tiefe Beobachtung ist in einer sehr sozusagen erregten Weltlage, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, das Gefühlsleben der Menschen ist sehr komplex und es wird selektiv angesteuert. Dazu können wir gleich noch ein bisschen mehr sagen, sodass diese ganz groben allgemeinen Diagnosen schwierig sind.
Kommen wir gleich auf jeden Fall noch drauf, Herr Merkel. Ich würde von Ihnen gerne auch am Anfang wissen, diese Diagnose der Überforderung in ihrer Generalität, erleben Sie die selber auch?
Eigentlich nein. Ich bin ein Freak für Nachrichten. Höre mir das, schaue mir das gerne an, mache mir Gedanken und bin tatsächlich auch mit Gefühlen dabei. Bin empört manchmal über diese Nachricht, was jener oder jene gesagt hat. Also nehme teil, nicht nur als rationaler Beobachter, sondern durchaus mit Parteinamen und Gefühlen.
Jetzt gibt es aber diesen Befund der Überforderung. Der mag erstmal sehr pauschal sein, vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, wie Sie das gesagt haben, Herr Slaby. Und dann ist ja die Frage, welche Reaktionen beobachten Sie auf diesen Befund? Also gibt es da Verdrängungen, Abwendungen oder vielleicht im Gegenteil eine verstärkte Erregtheit in dem Diskurs jetzt gerade?
Ja, ich glaube, wir sehen alles. Wir sehen verschiedene Phänomene. Vielleicht hole ich mal ein bisschen weiter aus, auch was so ein bisschen das Nachdenken über menschliche Gefühle angeht. Das Radio wird ja 100 Jahre, vielleicht ist eine Radiometapher gar nicht so schlecht, um das menschliche Gefühlsleben zu illustrieren. Es gibt viele Frequenzen, mit denen Menschen mit ihrer Umwelt sozusagen affektiv möglicherweise in Kontakt stehen. Manche davon sind hochreguliert, andere runterreguliert. Wir können uns also sozusagen selektiv auf Aspekte unserer Umgebung beziehen und manches regeln wir ab. Und es ist jetzt so, wir selber regulieren unser Gefühlsleben, aber an diesen Reglern, diesen Sendeeinstellungen drehen eben auch andere Instanzen in der Gesellschaft. Influencer, Politiker, öffentliche Figuren, Leute, die Diskurse produzieren und die sozusagen darum ringen, das Gefühlsleben der Menschen einzustellen. Und jetzt kann man kann diese Metapher variieren. Man kann sagen, bei manchen sind eher Lokalsender eingestellt, also naheliegende Themen. Bei anderen ist es vielleicht der Fokus eher auf, was weiß ich, Deutsche Welle, BBC World. Man versucht eher, das Weltgeschehen im Blick zu haben. Aber es ist ein Ringen um Aufmerksamkeit, affektive Anteilnahme. Und da finden Machtkämpfe statt um Themenkonjunkturen, um Verknappungen gewisser Themen. Und ich glaube, in diesem diffusen Geschehen ist das Ungefühlte, das, was runtergeregelt wird, eben genauso interessant wie das, was tatsächlich gefühlt wird. Und wenn man jetzt die Diagnose hat, die Leute sind apathisch, ich glaube, das stimmt nicht ganz, sondern die haben sich also auf bestimmte Frequenzen dieser affektiven Welteinstimmung eingepegelt und vermeiden gewisse Inhalte. Und manchmal wird ihnen das von außen herangetragen aus Milieus. Das soll jetzt auch nicht so ein simples Bild sein, als würden irgendwelche Eliten uns nur beliefern, top-down mit Diskursladungen, sondern wir machen es gegenseitig. Im privaten Kontext sind manche Themen nicht gerne gesehen, die sind zu anstrengend. Dann wird gesagt, Leute, chill mal, ja, kommt mal runter. Nicht so viel traurige Themen. Also es ist so ein wechselseitiges Tuning unserer Anteilnahme. Und ich denke, da muss man hinschauen und gucken, wie sozusagen gesamtgesellschaftlich diese Zuteilung von Anteilnahme, Aufmerksamkeit, Erregung gelenkt, gemanagt wird, hervorgebracht wird. Das interessiert mich. Und es gibt natürlich in der Forschung vielleicht so eine Neigung, immer auf das Manifeste zu schauen, also das, was jetzt wirklich gefühlt wird, was wirklich da ist, und eher diesen Schatten, das Ausgeblendete, das Verknappte, weniger zu betrachten. Und ich denke, wenn man so eine etwas komplexere Herangehensweise hat, dann sieht man viele Dynamiken. Und ein Faktor darin ist sicherlich sozusagen das subjektive Überfordertsein oder diese Idee, Mensch, ich kann das ja zumindest ein bisschen steuern und muss mich nicht immer und jederzeit mit allen Themen gleich sozusagen berauschen lassen. Aber das ist nur ein Aspekt.
Herr Merkel, können Sie was anfangen mit dieser Diagnose? Ich fasse die jetzt mal ganz knapp zusammen als selektive Anteilnahme. Also, dass man eben auf verschiedene Frequenzen getuned ist, bei manchen eben nicht eintuned. Es vielleicht auch Anteile gibt, die ungefühlt bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Können Sie damit was anfangen?
Na klar, was sollte man dagegen haben? Natürlich haben wir unterschiedliche Wahrnehmungsweisen. Wir haben auch unterschiedliche Wahrnehmungsmöglichkeiten, also der Vorinformation zu einem Thema. Da fällt es einem sehr viel leichter, sich zu positionieren. Man hat eine bestimmte Vorstellung, was Krieg bedeutet, was Frieden bedeutet und was Angriffskriege und so weiter für die Angegriffenen bedeuten. Also hier unterschiedliche Frequenzen, da hat Herr Slaby und ich keine unterschiedliche Frequenz. Das sehen wir beide gemeinsam. Wo ich etwas Probleme habe, ist erstens mit diesen ubiquitären, also überall auftauchenden Studien, die Umfragen machen und dann dieses und jenes Ergebnis herausbekommen. Umfragen sind hoch trickreich und man muss genau sehen, wie die geführt werden. Und selbst wenn die methodisch mustergültig geführt werden, haben wir immer das Problem erwünschter Antworten und so weiter. Also das ist ein erster Einstieg, aber mit Sicherheit nicht die ganze Wahrheit. Und deshalb habe ich sozusagen mit der dahinter wabernden These, dass es so etwas wie eine Überforderung, eine Abwendung von diesen Themen gibt, absolut eine Gegenposition. Ich sehe sicherlich auch sehr spezifisch von unterschiedlichen Schichten der Bevölkerung, aber ich sehe im Grunde eine Einmischung, ein Engagement, ein auf die Straße gehen, ein sich äußern in den sozialen Netzwerken. Ich sehe eher einen starken Partizipations- und Einmischungsüberschuss oder zumindest ein Anwachsen, was wir in den Nullerjahren, also nach 2000, so nicht gesehen haben.
Mhm. Herr Slaby, wie ordnen Sie das ein? Weil wenn ich Ihren Essay und Ihr Denken auch richtig verstanden habe, dann sagen Sie schon, dass in der selektiven Anteilnahme auch bestimmte Dinge ausgeblendet werden. Also vor allem die eigene Verstricktheit in die Weltverhältnisse. Das heißt, wenn man es konkret macht bei der Klimakrise, dass ausgeblendet wird, inwiefern der eigene Lebensstil eigentlich nur auf Kosten von anderen ermöglicht wird und dass man diese Dinge eben nicht fühlen möchte und sich deshalb auch vielleicht rauszieht aus diesem Thema. Wie passt das jetzt zu dem, was Herr Merkel gerade gesagt hat, dass er eigentlich erlebt, dass die Menschen viel stärker partizipieren, emotional viel stärker auch in den Themen drin sind?
Genau, ja, ich glaube, das ist jetzt kein großer Dissens. Ich sehe es eher so, dass eben bestimmte Inhalte verknappt werden, also sowohl fernes, fremdes Leid und die strukturellen Gründe, mit denen wir oft zu tun haben, also so eine Extraktionsgesellschaft, die billige Ressourcen, Arbeit an fernen Orten, oft im globalen Süden in Anspruch nimmt, also billige Arbeitskraft, ein Wirtschaftssystem, das sehr stark auf so eine globale Extraktion nach wie vor setzt. Das hören wir nicht so gerne, das wird dann oft als so radikale politische Botschaft an den Rand geplottet, aber das andere, was ich sehe, und es gibt tatsächlich diese Anteilnahme oder es gibt so eine Partizipationsbereitschaft, das andere, was ich sehe, ist, es findet aber nicht Resonanz in Praktiken, in Formen, die dann tatsächlich zu Politik werden. Und da, das würde ich auch gerne mal von Herrn Merkel hören, wie er sozusagen diese realpolitische Situation unserer parlamentarischen Demokratie sieht, die ja idealerweise davon ausgeht, so Resonanzen aus der Bevölkerung werden übersetzt in das parlamentarische System und finden dort Widerhall. Ich sehe es aber eher, dass es sehr selektiv ist, dass die Anliegen vieler Personen, auch der sozusagen des prekären Drittels der hiesigen Bevölkerung, aber natürlich auch anderer im globalen Süden, die Flüchtlingsthematik wird sehr einseitig aus unserer Sicht, Überforderung der Kommunen und so weiter, aber die Not der Menschen, die sozusagen selbstmordartige Passagen über das Mittelmeer in Kauf nehmen, also als ob das ein freiwilliger Akt wäre, wird sehr wenig in dieser Drastik thematisiert. Und dann fehlen Praktiken, es fehlt wirklich die Form aus dieser ersten Erregung, sozusagen politikfähige Strukturen, Praktiken zu machen, die auch vom System aufgenommen werden. Da sehe ich eher Abwehrschlachten, ich sehe Verknappungen, ich sehe ja Konjunkturen, weniger Themen, die dann große Sachen wie die Klimakrise auf ein Heizungsgesetz runterbrechen oder auf ein paar Hanseln, die sich auf die Straße kleben und weite Teile der eigentlichen Klimabewegung gar nicht wirklich aufnehmen. Und das ist das Problem. Also nicht fühlen oder nicht fühlen, sondern was passiert denn aus der Erregung? Wie wird sie übersetzt in etwas, das politikfähig ist?
Herr Merkel, was sagen Sie dazu? Also zu dieser These, dass die Erregung, die ja durchaus da ist, nicht angemessen übersetzt wird in Politik, dass auch verschiedene Facetten nicht angemessen dargestellt werden von der Politik oder debattiert werden können?
Ja, das sind zwei Punkte. Das eine ist die Darstellung der Problemlagen und wer sich wofür einsetzt. Und das andere ist die schwierigere Problematik, wie das in reale Politik transformiert werden kann. wenn ich mal bei der realen Repräsentation dieser unterschiedlichen Interessen ansetze, da gibt es Defizite, die ganz deutlich im Parlamentarismus immer auftreten. Ich will aber ein besonderes Defizit hier nennen, das wir schon seit einigen Jahrzehnten beobachten. Das heißt, dass bestimmte Interessen, insbesondere der unteren Schichten, deutlich weniger im Parlament repräsentiert werden. Ich meine nicht den Primitivismus zu sagen, da sind ja lauter Akademiker drin und keine Arbeiter und kaum jemand ohne Studienabschluss, schon gar nicht ohne Abitur, was wir in den 50er Jahren durchaus im Bundestag noch gehabt haben, wo die großen Verbände ihre Leute auch mit reingeschickt haben. Also hier haben wir eine asymmetrische Repräsentation zugunsten der höheren Mittelschichten. Wir haben das auch mal untersucht, also noch einmal, nicht einfach die Berufe abgeglichen, sondern die Politikinhalte gesehen. Und da gibt es für die Werte, für die Präferenzen, für die Interessen der akademischen Mittelschichten einen eindeutigen Bias, also eine Neigung, diese doch deutlicher zu machen. Das ist eine der Schwierigkeiten der Repräsentation, die wir so vorfinden. Allerdings haben wir ja andere Medien in der Politik, nicht nur das Parlament. Wir haben die Straße, wir haben die analogen sozialen Medien. Wir sitzen jetzt gerade im Radio und unterhalten uns. Und da sehe ich schon einen besonderen Fokus eigentlich auf Probleme. Und vielleicht nehme ich das, Herr Slaby, anders wahr mit der Flüchtlingsfrage. Wir bekommen beide Bilder. Wir hören sehr viel stärker Überforderung, da kann man gar keine guten Bilder zaubern, da kann man irgendwelche Bürgermeister und Innen anhören, die klagen, dass sie nicht genügend Räume und Finanzen zur Verfügung haben. Aber wir sehen die Boote, wie die in Lampedusa landen, auf den Kanarischen Inseln. Und man kann das Elend geradezu sehen. Wir hatten auch diesen aufrührenden Fall dieses kleinen Jungens, glaube ein kleiner Syrer, der tot am Strand gelegen hat. Das wühlt auf und ich glaube schon, dass es hier eine Symmetrie der Bilder gibt, sogar einen leichten Überhang der Bilder, die Katastrophen zeigen, die Leid zeigen. Ob das bei uns in unsere Gefühle eindringt, ist eine andere Frage. Und letzter Satz, und ich würde hier sagen, dass es möglicherweise Übersättigungen gibt. Also man hat zu viel dieser Bilder und zu lange und immer wieder. Und mir scheint gegenwärtig eine solche Situation in dem Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine einzutreten.
Ja, nur ganz kurz darauf, ich sehe es ein bisschen anders, wenn Sie an diese erschütternden Bilder des kleinen Jungen denken. Das ist lange her und das ist wirklich aus dem Diskurs verschwunden. Aber die Provinzbürgermeister mit ihren Eingebungen, diese hören wir jede Woche und pausenlos sozusagen. Also es ist schon eine, da gibt es schon eine gewisse Asymmetrie in der Resonanz von Bildern und Botschaften und wie sehr jetzt auch eine sozusagen konzertierte Aktion Seenotrettung delegitimieren soll, auch von ganz oben, von Regierungsseite und viel weniger auf die Realität dieser Menschen, der Boote, auch der Entscheidung, wann mute ich mir und meiner Familie so eine Reise zu. Ich stimme mit Ihnen überein, dass das demokratische System sehr selektiv ist, aber diese Selektion bezieht sich eben auf viele Anliegen, die eigentlich da wären, die erregen, die Anteilnahme erheischen. Aber da wird sehr schnell eingegriffen und das wird kanalisiert. Jetzt kann man das für Deutschland sicher auch medienanalytisch, diskursanalytisch gut zeigen, welche Themen dann tatsächlich im Gespräch bleiben, Konjunktur erfahren und andere.
Wer greift da ein, Herr Slaby?
Ja, es ist ein komplexes Geschehen. Ja, das ist.
Aber komplex ist zu wenig.
Es sind Parteien, es ist politische Kommunikation, es sind Nachrichten, die oder der sogenannte Pressemitteilungsjournalismus, ja, wo einfach das die Verlautbarung der stärksten Interessengruppen, die eine schöne formulierte Pressemitteilung morgens früh schicken, dann den Inhalt bestimmt und. Und natürlich, ich will jetzt nicht irgendwie hier eine simple Diagnose machen. Wir sind alle beteiligt. Und deshalb ist es auch keine verfehlte Analyse zu sagen, dass wir alle sehr viele Entscheidungen treffen, welche Themen wir an uns ranlassen und wie wir uns sozusagen angehen lassen von medialen Botschaften, wo wir einschalten, wo wir abschalten, was wir als Zumutung empfinden, welches Leid wir uns anschauen. Ich finde, ich habe jetzt natürlich keinen Blick so sehr auf die parlamentarische Demokratie, sondern eher auf die politische Kultur im Land. Sind wir vielleicht zu wenig schmerz- und leidfähig und zu wenig bereit, auch extrem schwierige Probleme in ihrer Komplexität auszuhalten? Ich finde, das gehört zur Demokratie dazu. Also so eine Mündigkeit, die einen Realitätssinn umfasst, auch das Schwierige zu verarbeiten. Weil Demokratie heißt, alle sind beteiligt. Und wenn man dann diese Realitätsausblendungen sieht oder das Mitgehen mit so ganz selektiven Angeboten, dann ist es ein Defizit in demokratischer Mündigkeit. Und das würde ich schon auch aus gefühlsphilosophischer Sicht diagnostizieren wollen.
Vielleicht ganz kurz zu den Gefühlen. Ich glaube schon, dass wir, und wir meine ich jetzt unsere Gesellschaft, die Bürger und Bürgerinnen, empathiefähig sind. Man sieht das unter anderem bei Naturkatastrophen. Vermutlich bei Naturkatastrophen stärker als bei politischen Katastrophen, Klammer auf, Krieg, Klima, Pandemie und so weiter. Wir sehen es an dem Spendenaufkommen. Das ist ziemlich massiv, aber wir sehen auch, das erreicht schnell einen Gipfel und dann fällt das wieder ab. Und ich vermute und sehe das auch ähnlich so, dass wir das in unserer Ökonomie der Aufmerksamkeit haben, dass wir am Anfang fasziniert, berührt, aufgerührt sind und darauf reagieren mit unserer eigenen Positionierung. Aber mir ist eigentlich sehr angelegen, auf etwas einzugehen, was Sie ganz am Anfang jetzt gesagt haben. Also es wird eingegriffen. Eingegriffen in unsere Gefühle, unsere Wahrnehmung oder in die Selektion, die Vorselektion der Informationen. Das wäre ja sozusagen die Vorstufe von Manipulation. Ich schließe das nicht aus, aber ich vertraue hier gewissermaßen auf einen gewissen Pluralismus. Wir haben unterschiedliche soziale Bewegungen, unterschiedliche NGOs, unterschiedliche Großverbände wie Gewerkschaften, Arbeitgeber, Kirche und so weiter. Und das gibt so etwas wie einen pluralistischen Austausch. Und das ist ein Selbstregulativ. Ich sage nicht, dass es ein völlig symmetrischer Pluralismus ist. Aber hier habe ich zumindest die Hoffnung, dass wir das am wenigsten schlechte System haben, wo diese unterschiedlichen Informationen reinkommen können, aber auch dann unterschiedliche Gefühle und uns Selbstplatzierungen in dieser Welt erlauben.
Ich würde gerne noch einen Punkt nochmal aufgreifen und hier reinwerfen, weil wir sprechen ja gerade auch über die Frage, welche Folgen hat eigentlich die Reaktion, die wir haben auf Überforderung. Und Sie haben eben diese These in den Raum gestellt von auch der Überforderung. Und was ich da so rausgehört habe, ist, dass die Überforderung bzw. das Ungefühlte auch den Wirklichkeitssinn tangiert. Also man nimmt politische Verhältnisse und auch den Handlungsdruck dann anders wahr. Also Beispiel Klimakrise. Wenn ich dazu ein Gefühl habe, dann bin ich im Zweifel nicht mehr geneigt, ein SUV zu fahren. Wenn ich dazu kein Gefühl habe, vielleicht, oder etwas Ungefühltes dort ist, fahre ich vielleicht SUV, weil sich das nicht so schwer miteinander vereinbaren lässt. Nehmen Sie das beide so wahr, diese Diagnose? Also Herr Merkel, können Sie damit was anfangen, dass wir auch wegen des Ungefühlten eine unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeit haben und eine unterschiedliche Dringlichkeitsvorstellung, von welche Probleme gelöst werden müssen?
Ja, das mit Sicherheit.
Das, und dass das ein Problem ist?
Natürlich ist das ein Problem und ich habe auch darauf verwiesen, dass es einen Pluralismus zwar gibt, der aber abhängig ist von den jeweiligen Machtpositionen, von den Ressourcen, die man in dieses Informations- und Gefühlsspiel einbringen kann. Aber ich will mal jetzt eher etwas zugespitzt formulieren. Und das geht dann so. Wir haben eher einen Überschuss und nicht eine Abwesenheit von Berührtsein und Einmischen. Und jetzt sehe ich, dass wir in einer Zeit des Populismus und der Polarisierung leben. Man könnte das wiederum übersetzt auf diese Gefühlstheorie oder Theorien, könnte sagen, dass hier ein Überschuss an negativen Gefühlen da ist. Negativ heißt Abgrenzung gegenüber anderen, Verabsolutierung der eigenen Position, die noch moralistisch aufladen und sagen, das ist die einzige Position, die wir in der Flüchtlingsfrage haben können, die einzige, die ein aufrechter Mensch in der Klimafrage haben kann. Also wir haben so etwas wie eine Einmauern der eigenen Position und Immunisierung gegen Zumutungen, die doch mal zu überprüfen und möglicherweise zu ändern. Also zugespitzt, wir leben in Zeiten von einem Überlast negativer Gefühle, die unsere Gesellschaft auch spaltet.
Ja, ich würde da nochmal mit meinem Multifrequenzmodell von Gefühlen antworten. Es gibt tatsächlich so ein oberflächliches Level der starken Erregung, das auch gerne geschürt wird und wo man sich auch, man merkt das auch im eigenen Leben, man steigert sich manchmal rein, findet es vielleicht auch lustvoll, sich aufzuregen, aber das ist nicht alles. Und es gibt darunter eine Ebene, und da rede ich dann wirklich vom affektiven Wirklichkeitssinn, wo eine etwas tiefere Wirklichkeitsbestimmung herrscht. Und da sehe ich zum Beispiel die Klimakrise. Die hat Resonanz auf dieser oberflächlichen Ebene. Leute würden sofort sagen, dass sie besorgt sind und dass sie sich Sorgen um die Zukunft machen und ihre Kinder. Und es gibt dann so Bekundungen, dass man gewisse Klimagefühle, Klimaangst und dergleichen hat. Aber hat das wirklich schon die Tiefenebene erreicht? Also Sie sprechen vom SUV, das Altersleben. Sind wir bereit, unsere Gewohnheiten, die viel mit Wohlstand, Produkten, Komfort zu tun haben, aufzugeben? Da sehe ich wenig Diskussionen drum. Ich sehe wenig Resonanz in Alterspraktiken. Leute gehen weiter in die Konsumwelten, die Supermärkte und kaufen alles, was sie vorher auch gekauft haben, fliegen in Urlaub und so weiter. Und das ist schwierig, dieses tiefere Level eines Verständnisses so einer komplexen Krise, die aber jetzt wirklich auch evident ist und wo man kann das einfach ausrechnen, wenn der CO2-Ausstoß weiter steigt bis 2030, dann werden diese Klimaziele alle verfehlt. Guterres hat es nochmal verlautet. Also es sieht extrem schlecht aus und das sehe ich nicht, dass das eine Resonanz, die tiefer ist, erzeugt als diese oberflächlichen Erregungen und Konjunkturen, die wir sehen.
Herr Merkel, wie sehen Sie das? Also diese Diagnose, dass die auf der Oberflächenebene wir definitiv eine Erregung haben, aber wenn man tiefer geht in die Schichten, wo man schaut, okay, was bewegt Leute tatsächlich, dass da eher wenig ist, viel Ungefühltes ist?
Wenn wir reden da schon auf der Ebene der Verhaltensänderung. Also das ist nicht nur Information, das ist nicht nur die Verarbeitung dieser Informationen, Gefühle, sondern das ist auf der Ebene, auf einer sehr substanziellen Ebene der Verhaltensänderung. Welche Produkte wollen wir kaufen? Wie wollen wir Energie produzieren und selbst individuell konsumieren? Und ich sehe sicherlich auch eine Differenz zwischen der Problemhöhe. Wir reden jetzt von der Klimafrage, die ich für eine sehr essentielle Frage halte, die wir wirkungsvoller bearbeiten müssen. Lösen werden wir sie in Deutschland nicht können. Das kann jeder rationale Mensch einsehen, dass da es ganz andere Länder gibt, die einen wesentlicheren Beitrag leisten können. Also Verhaltensänderungen. Ich glaube, das ist sicherlich zu wenig. Und wenn ich das mal banalisierend sagen kann, wir kümmern uns schon oder viele Menschen kümmern sich darum, ökologischere Produkte in der Tierhaltung oder gar im Switchen hin zu vegetarischen Nahrungsaufnahme und so weiter. Das sehen wir was. Aber wenn es sich stößt mit wirklich anderen Interessen, meist finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen, wie etwa in der Heizungsfrage, wird es sehr viel schwieriger. Und dann kommt noch was hinzu. Wenn Verhaltensänderungen provoziert werden sollen, können wir tatsächlich von den Ökonomen lernen. Wir sollten mehr bei den rationalen Interessen ansehen, als die Menschen von oben belehren. Ich glaube, da wächst eine Resistenz gegenüber solchen Belehrungen. Und das sehe ich etwa auch bei dieser Heizungsfrage, was ja dann zu einer Art von kardinaler Krise hochgespielt wurde, wobei es nur ein kleiner Teil der ganzen Energie- und Klimaproblematik ist.
Ich würde gerne hier auch noch einen Punkt einbringen. Also wir haben es ja möglicherweise auch mit existenziellen Veränderungen zu tun. Wir sind in einer Wirtschaftskrise, wo es vielen Leuten sehr schlecht geht, also wo sie auch an ihr Existenzminimum kommen und da vielleicht dann nicht in der Lage sind zu sagen, jetzt stelle ich mich auch noch darauf ein oder beschäftige mich emotional damit, dass wir so, wie wir jetzt leben, nicht weiterleben. haben können, dass es im Zweifel noch viel schlimmer wird. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ist es da nicht auch sehr verständlich, dass man sich mit diesen tiefen Emotionen, auch mit diesen Ängsten nicht auseinandersetzen will? Also dass man da, anders als früher, vielleicht sagt, ich kann mich dem auch gar nicht so öffnen und dem verbinden.
Ja, ich sehe das folgendermaßen. Es ist ein Problem, wenn diesen Leuten dann suggeriert wird, ihr müsst euch komplett abwenden von so Initiativen wie Klimapolitik und euch nur an euer eigenes Fortkommen orientieren. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten der politischen Auseinandersetzung. Zum Beispiel, es gibt aktuell Tendenzen, dass sich Gewerkschaften mit der Klimabewegung zusammentun und für bessere Arbeitsbedingungen zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr streiten. Und das ist eine Voraussetzung dafür, dass es mal einen wirklich ausgebauten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland gibt. Da brauchen wir viele Leute, die bereit sind, Busse und Straßenbahnen zu fahren. Die wollen vernünftige Arbeitsbedingungen. Das ist ein Riesenprojekt, wo sich auch Leute, die prekär beschäftigt sind oder nicht höhere Schul- oder Universitätsbildung haben, einbringen können. Und das sind konkrete Kämpfe. Und ich sehe das manchmal, also dass das eben nicht thematisiert wird öffentlich, dass diese Zusammenhänge nicht erklärt werden, dass die Klimabewegung, die auf breiter Basis aber ungesehen von der Öffentlichkeit jetzt Schulterschlüsse zum Beispiel mit Gewerkschaften sucht, dass die reduziert wird auf so ein paar Hanseln, die sich eben auf die Straßen kleben. Und dass dort gibt es wieder die Erregung und Empörung, die teilweise auch nachvollziehbar ist. Aber es wird den Leuten nicht gezeigt, dass es auch politische Angebote gibt, die mit der eigenen Lebenswelt zu tun haben, mit Arbeitsbedingungen, mit der Frage, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten in einer klimabewussteren zukünftigen Gesellschaft, auch für Leute ohne Bildungsabschluss? Das richtet sich an beide Seiten. Also ich glaube, die Eliten machen auch keinen guten Job, sich überhaupt Gedanken zu machen, wie Bevölkerungsgruppen, die bildungsfern sind, einbezogen werden in diese politischen Initiativen. Aber das, was es gibt, was im Entstehen begriffen ist, sehe ich sehr wenig thematisiert. Und das finde ich problematisch. Das waren jetzt keine philosophischen Äußerungen, aber
interessant. Trotzdem. Ich greife das direkt auf und frage Herrn Merkel, was macht das eigentlich mit Bürgerinnen und Bürgern in einem politischen System, wenn, wie Herr Slaby das gerade beschrieben hat, gewichtige Zusammenhänge auf eine Art nicht thematisiert werden, rausgehalten werden aus dem Diskurs? Ja, im Zweifel teilen Sie die Annahme nicht.
Wieder mal teile ich nicht ganz die Beobachtung, habe höchste Sympathie dafür, dass man solche großen Verbände, Vertretungen wie Gewerkschaften sehr viel stärker in die Realisierung einer Politik einbindet, auf die wir uns durchaus zum Teil einigen können. Wir können uns allerdings kurzfristig häufig nicht einigen. Eine Gewerkschaft, Industrie, Chemie, Stahl. Die haben andere Vorstellungen über die Ökologie als die GEW, also die Gewerkschaft der Lehrer, die andere berufliche Kontexte haben. Also wir sehen, dass sich Interessen miteinander nicht immer vereinigen lassen, sondern kollidieren. Und das große Problem, vor dem wir heute stehen, ist zu wissen, etwa in der Klimafrage, wir müssen unsere Politik ändern, aber die Früchte dieser Politikänderung werden wir erst in 5, 6, 7, 8 oder noch längeren Jahren eben erleben. Und das ist ein ganz großes Problem demokratischer Politik. Da steigen dann die Institutionen, die politischen Parteien selten voll ein, wenig risikobewusst, versuchen sozusagen den Status quo vorsichtig zu verändern, weil sie Angst haben, wenn sie Reformen durchführen, dann werden am Anfang im umfassenden Sinne Kosten anfallen. Das ist klassisch bei Investitionen. Aber noch einmal, die Amortisation, also die Gewinne aus diesen Investitionen, wird möglicherweise der politische Gegner, der Opponent einfahren. Und das ist ein großes Problem, wie man eine Ökonomie der demokratischen Geduld gewissermaßen in der Bevölkerung mit hervorruft. Und da sehe ich große Defizite bei den politischen maßgeblichen Akteuren. Hängt noch einmal mit dieser verdammten Demokratie zusammen, dass wir alle 4 Jahre wählen können. Und das fürchten politische Eliten, wenn sie langfristige Reformen angehen.
Ich würde zum Schluss gerne noch mal den Blick auf das Individuum richten und fragen, Was wäre denn eine richtige emotionale Haltung im politischen Diskurs? Weil wir haben ja gesehen, man muss auch emotional involviert sein in einer Demokratie. Gleichzeitig haben wir das Problem der Überemotionalisierung, eine Oberflächenemotionalisierung, die sich im Unteren sozusagen nicht spiegelt. Nur rational kann man also sich nicht verhalten im politischen Diskurs. Was also ist eine richtige emotionale Haltung? Haben Sie dafür Beispiele?
Ja, erstmal, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ich würde es versuchen, auf zwei Stichworte zu bringen. Wirklichkeitssinn, also die Realität, auch wenn sie schmerzt und vertrackt unlösbar erscheint, im Blick behalten, sich nicht mit Illusionen abspeisen lassen, nicht ins Unwirkliche entfliehen. Und das andere, und das passt so ein bisschen zu dem Punkt, den Herr Merkel gerade hier noch erläutert hat, nicht die eigene Handlungsfähigkeit sich nehmen lassen, nicht resignieren, nicht sich demobilisieren lassen. Und deshalb finde ich sowas wie Gewerkschaften oder ja auch Demonstrationen, alles Mögliche, was an politischer Organisation möglich ist. Und selbst wenn das kleine Schritte sind, aber selber initiativ bleiben und nicht resignieren, weil Teile dieses politischen Systems haben eben auch den Effekt, der wird teilweise Capitalist Realism genannt, ja, dass man einfach so einem resignativen Realismus langsamer Verfahren und auch feststehender Machtkonstellation, dass der Lobbyismus viel stärker ist als die Partizipation und so weiter, dass man da resigniert und glaubt, ohnmächtig zu sein. Und das ist Gift. Und das ist affektiv auch ganz, ganz furchtbar, weil dann setzen natürlich sich populistische Affekte, irrationale Affekte, von der Wirklichkeit entkoppelte Gefühlslagen fest. Und deshalb also Wirklichkeitssinn und Handlungsfähigkeit. Aber wenn es so leicht wäre, auf einfache Formeln gebracht, dann könnten wir glücklich sein. Ganz so leicht ist es nicht.
Ich will da gar nicht groß widersprechen. Aber Frau Rode, mir zuckt es gewissermaßen schon, wenn ich höre, was ist die richtige Positionierung? Ich glaube, wir sollten solche Begriffe höchst vorsichtig verwenden. Es hängt, und da stimme ich Herrn Slaby zu, es hängt davon ab, wie wir uns kontextualisieren, welche Interessen wir haben, welche Werte wir vertreten wollen. Und hier vertraue ich weniger allein auf das Individuum, sondern wiederum auf eine offene Gesellschaft, wo die unterschiedlichen Individuen, die unterschiedlichen Gruppen, die unterschiedlichen Institutionen miteinander ringen können, was eigentlich die richtige Position ist. Und jetzt kommen dann drei wichtige Punkte mit rein. Wir müssen auf der individuellen Ebene Empathie haben. Wir müssen uns hineinversetzen können in die Position des anderen. Müssen akzeptieren, dass das eine andere Position ist, innerhalb gewisser Grenzen natürlich. Und müssen deshalb zweitens eine Toleranz aufbringen. Toleranz tut oft weh, weil es nicht meine Positionen sind, aber wenn wir erkennen können, dass sie auch legitim sind, weil sie andere Interessen widerspiegeln, sind wir einen ganzen Schritt weiter, und das führt uns dann auf den dritten Punkt zu. Wir müssen kompromissfähig sein. Wir haben unterschiedliche Interessen, wir haben unterschiedliche Werte, sogar manchmal unterschiedliche Religionen. Wir müssen zusammenleben, also Empathie, Toleranz, Kompromiss. Wäre bei mir gewissermaßen der philosophische Dreischritt, den ich hier etwas freihändig vorschlage.
Herr Merkel, Herr Slaby, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, dass Sie sich auf diese offene Diskussion eingelassen haben. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke.
Das war Sein und Streit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.